Nun, Jerusalem erlebte einen Ansturm von Menschenmassen. Denn eines der drei großen Wallfahrtsfeste wird gefeiert, das Laubhüttenfest. Jedes Jahr feiert Israel dieses Fest vom 15. bis 21. Tischri, das ist bei uns September, Oktober. Das beginnt am 15. geht bis zum 22. Also am 22. ist dann der achte Tag und da wird dieses Fest abgeschlossen. Das Laubhüttenfest ist eines der fröhlichsten und ausgelassensten Feste im jüdischen Festkalender. Und weil die Juden während diesem Fest in Hütten leben, deshalb das Laubhüttenfest, ja eben, deshalb spricht man vom Laubhüttenfest. Und diese Hütten nennt man auch Sukkot und deshalb auch oft diese Bezeichnung Sukkot, das Sukkot-Fest. Sie erinnern sich an diesem Fest, an die 40-jährige Wüstenwanderung. Damals führte Gott sie durch die Wüste in das versprochene Land, sorgte dafür, dass sie genug zu essen und genug zu trinken hatten. Das ist der Grund, weshalb das Volk Israel überhaupt noch existiert, dass Gott sie durch diese Wüste geführt hat. Deshalb jedes Jahr die Erinnerung an dieses großartige Wirken Gottes. Orthodoxe Juden feiern dieses Fest bis heute und sie bauen immer noch Hütten, auch in Zürich. In diesen Sukkots wird gegessen und die Juden, die es ganz ernst nehmen, übernachten auch da drin. Einige Beispiele möchte ich euch zeigen. Hier so ein Anbau von einer Sukkot-Hütte. Das ist dann ein Balkon, der umgebaut wurde. Oder hier haben wir so ein Sukkot, das auf die Straße gestellt ist. Also wenn ihr im Friesenberggebiet wohnt, dort wohnen viele Menschen mit jüdischem Hintergrund, dann könnt ihr in dieser Zeit auch dort Laubhütten sehen. Das ist auch ein Beispiel. Und dann haben wir noch, das ist ein so ganzes Stadtteil in Israel. Und da drin wird natürlich gegessen und wir sehen, das kann ganz fein sein. Und dann gibt es noch mobile Sukkots. Das ist also ein mobiles Modell. Das wäre auch ein mobiles Sukkot. Und dann haben wir hier noch einer, der hat sich in New York was einfallen lassen. Der hat das auf seinem Fahrradanhänger hier, hat er ein Sukkot gebaut, weil es in New York nicht so viel Platz gibt. Damals gehörte es zur religiösen Pflicht, dass die Männer zum Laubhüttenfest nach Jerusalem reisen. Und so wollten die Brüder von Jesus, dass sie mit ihm nach Jerusalem reisen. Sie erwarteten von Jesus, dass er in Jerusalem sich als Messias offenbart, wenn er denn auch der Messias wäre. Denn seine Brüder glaubten nicht wirklich an Jesus. Johannes bemerkt, so redeten seine eigenen Brüder, weil nicht einmal sie an ihn glaubten. Jesus wollte aber nicht mit seinen Brüdern zum Fest reisen und er schickt sie weg und sagt, geht ihr nur hinauf zum Fest, ich komme jetzt nicht, für mich ist die Zeit noch nicht da. Jesus wollte nicht im Schlepptau seiner Brüder das Laubhüttenfest feiern, da sie von seiner Sendung keine Ahnung hatten, nicht verstanden, was seine Sendung war. Er reiste später nach. Jesus ging selbst nach Jerusalem hinauf, allerdings unbemerkt und ohne Aufsehen zu erregen. Er wollte von den Leuten in Jerusalem nicht vereinnahmt und gedrängt werden, denn an diesem Fest herrschte Hochspannung. Die führenden Männer des jüdischen Volkes hielten Ausschau nach ihm. Sie wollten wissen, wo Jesus ist. Sie suchten ihn überall in Jerusalem, weil sie wollten die Kontrolle über ihn behalten. Sie wollten wissen, was er tut. Und bei den Leuten war Jesus das Gesprächsthema Nummer eins. Überall konnte man die Leute über ihn reden hören. Er ist ein guter Mensch, sagten die einen. Nein, entgegneten die anderen, er ist ein Volksverführer. Und mitten im Fest, ich denke so am dritten, vierten Tag, betritt Jesus den Tempel und lehrt die Juden. Und erstaunt hören sie ihm zu, denn noch nie hörten sie jemanden mit solcher Autorität und Weisheit lehren. Und sie wunderten sich, wie das möglich sei, zumal Jesus keine theologische Ausbildung genoss. Und so glaubten viele Menschen an Jesus. Viele in der Menge glaubten an ihn. Sie sagten, wenn der Messias kommt, wird er dann etwa mehr Wunder tun als dieser hier. Viele scheinen begriffen zu haben, dass Jesus der Messias sein musste. Und den Priestern und Pharisäern passte das überhaupt nicht, dass die Leute so positiv über Jesus sprachen. Darum schickten die führenden Priester und die Pharisäer Männer der Tempelwache zu Jesus mit dem Befehl, ihn festzunehmen. Jesus soll möglichst schnell entsorgt werden, von der Bildfläche verschwinden, was ihnen aber nicht gelang. Ihre Soldaten kamen unverrichtete Dinge zurück, denn sie waren dermaßen beeindruckt von dem, was sie erlebten in der Gegenwart von Jesus, dass sie es nicht wagten, ihn festzunehmen. Pharisäer und Schriftgelehrten und Priester, die waren natürlich sauer, sagen, jetzt seid ihr auch noch diesem Verführer verfallen. Und so mussten die Pharisäer unbedingt einen Grund finden, wie sie Jesus festnehmen konnten. Ein Grund, der eine Festnahme rechtfertigte. Und so schleppen sie eine Frau zu Jesus, die sie eben beim Ehebruch erwischt hatten. Und wie heuchlerisch dieses Vorgehen ist, zeigt schon, dass sie den Mann laufen ließen. Der hat ja auch Ehebruch begangen. Wenn sie das Gesetz so ernst nehmen, hätten sie nämlich beide bringen müssen. Aber sie bringen natürlich nur die Frau. Und so machen sie Jesus darauf aufmerksam, dass Mose befohlen hat, dass solche Frauen gesteinigt werden müssten. Was soll jetzt mit dieser Frau geschehen, wollen sie von Jesus wissen. Und mit dieser Frage stellen sie Jesus eine Falle. Denn die römische Besatzungsmacht erlaubt es den Juden nicht, die Todesstrafe weder zu verhängen noch zu vollziehen. Hätte Jesus also geantwortet, jawohl, steinigt sie, denn Mose hat es gesagt, dann hätten sie Jesus gepackt und vor den römischen Prokurator geschleppt und gesagt, dieser verstößt gegen das Gesetz des römischen Reiches. So hätten sie ihn genagelt. Hätte Jesus gesagt, nein, steinigt sie nicht, dann hätten sie ihn vor den Hohen Rat geschleppt und gesagt, er respektiert nicht einmal das Gesetz Mose. Sie waren schon ein bisschen schlau. Oder diese Pharisäer, die waren ja nicht dumm. Aber Jesus ist weiser. Viel weiser. Denn das hatten sie nicht erwartet. Jetzt sagt Jesus, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Ihr kennt ja das Gesetz. Und wenn euch das so wichtig ist, kein einziger Stein wird geworfen. Sie sind zu feige, denn so würden sie selber gegen das römische Gesetz verstoßen. Und sie schleichen sich davon. Nachdem sie sich weggeschlichen haben, sagt Jesus zu dieser Frau, ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen, sündige von jetzt an nicht mehr. Und nach all diesen Ereignissen, am Ende des Laubhüttenfestes, als Jesus im Tempel stand am letzten Tag, sagt er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und nun nehmen wir uns Zeit, um zu überlegen, was Jesus uns damit sagen will. Während dem Laubhüttenfest, so ist es aus einigen Überlieferungen zu erkennen, wurde jeweils am Abend im Tempelvorhof der Frauen ein rauschendes Fest gefeiert. Riesige Leuchter wurden angezündet, deren Lichter ganz Jerusalem überstrahlten. Gesetzte Männer tanzten fröhlich und ausgelassen um diese Leuchter herum. Wir wissen aber nicht, ob diese Leuchter eine tiefere symbolische Bedeutung hatten oder ob sie einfach als Lichtspender für die Feierlichkeiten dienten. Denn in Israel kennen wir ja keine Dämmerung, sondern ist es Knall auf Fall einfach dunkel. Das ist für uns etwas ungewohnt, dass ich das erste Mal in Jerusalem war, das erste und einzige Mal, da war ich auch noch jünger und knuspriger, also frisch, fitter. Da sind wir mit dem Fahrrad gegangen und da habe ich gedacht, da sind wir gelandet, war es noch hell, aber ich dachte, super, jetzt können wir noch bei hellem Licht, können wir jetzt noch quasi nach Tel Aviv mit den Fahrrädern reinfahren. Wir kommen zum Flugplatz, also stockdunkel. Es gibt gar keine Dämmerung, es ist gleich dunkel. Und deshalb brauchten sie natürlich Lichter, um da zu feiern. Es gibt Bibelausleger, die vermuten, dass sich Jesus auf diese hellen Lichter im Tempel bezieht, wenn er sich als das Licht der Welt offenbart. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus von diesen Lichtern ausgehend sich als Licht der Welt offenbart. Aber den eigentlichen Anknüpfungspunkt sehe ich im Laubhüttenfest selber. Israel erinnert sich an diesem Fest an die 40-jährige Wüstenwanderung. Durch die Wüste wurden sie am Tag durch eine Wolkensäule und in der Nacht durch eine Feuersäule geleitet und beschützt. Erhob sich die Wolken- und Feuersäule, so erhob sich das Volk und folgte dieser Säule nach. Es ist naheliegend, dass sich Jesus gerade bei diesem Fest auf diesen Sachverhalt bezieht, wenn er sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren. Und dass er dieses Bild übernimmt vom Laubhüttenfest, von dieser Wolken- und Feuersäule, der Israel 40 Jahre lang nachgefolgt ist. Nun bin ich dieses Licht, wer mir nachfolgt. So wie Israel damals diesen Säulen nachfolgte. Genau so sollen die Menschen Jesus nachfolgen, denn das Licht der Welt wird sie sicher ans Ziel bringen. Und damals in der Wüste war die Wolken- und Feuersäule Orientierungs- und Wegweisung für das Volk Israel. Und Jesus macht jetzt deutlich an diesem Laubhüttenfest, dass er nicht nur für das Volk Israel das Licht ist, sondern für die ganze Welt. Seine Sendung geht über das Volk Israel hinaus zu allen Nationen. Ich bin das Licht der Welt. Und jeder theologisch gebildete Jude musste sofort begreifen, was Jesus damit andeutet. Denn Jesus bezog sich nicht nur auf die Wüstenwanderung, sondern auch auf die prophetischen Ankündigungen, die Jahrhunderte zurücklagen. Der Prophet Jesaja schreibt, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Und für alle, die im Lande der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Wenn ein gelehrter Jude, ein schriftgelehrter Jude hört, ich bin das Licht der Welt, muss er unweigerlich an diese Prophetie denken. Und wenn Jesaja mit diesem Licht meint, erklärt er auch gleich, das Licht ist nämlich der Messias, der König, der auf dem Thron Davids regieren wird, so fährt er fort, ein Kind ist uns geboren, der künftige König ist uns geschenkt, er wird auf dem Thron Davids regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben. Der Herr, der Herrscher der Welt, hat es so beschlossen und er wird es auch tun. Es war also klar, das Licht, das hier in Dunkelheit scheinen wird, das wird der Messias sein. Der den Thron Davids besteigen wird. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer wussten sofort, was Jesus am Laubhüttenfest über sich sagt. Auch der Gedanke, dass Jesus nicht nur für Israel das Licht ist, sondern für die Welt, kann ihnen nicht fremd gewesen sein. Gott sagt nämlich durch Jesaja über den kommenden Messias, ich mache dich zum Friedensbringer für die Menschen und zu einem Licht für alle Völker. Hunderte Jahre zuvor. Man konnte wissen, dass das Licht der Welt der angekündigte Messias ist. Und auch Johannes nimmt zu Beginn seines Evangeliums diese Prophetie vom Licht für die Heiden auf. Er sagt über Jesus, in ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Also nicht nur der Juden, sondern das Licht der Menschen. Und er fährt fort, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Jesus war stärker als die Finsternis, stärker als der Widersacher Gottes. Jesus hat am Kreuz den Teufel besiegt und so die Macht der Finsternis gebrochen. Und wenn Jesus im Tempel in Jerusalem sagt, dass er das Licht der Welt ist, dann musste jedem Schriftverständigen sofort, aber wirklich sofort klar gewesen sein, was er damit sagen will. Und sie wussten es tatsächlich, aber sie wollten es nicht glauben. Sie greifen Jesus an und sagen, du redest als Zeuge in eigener Sache. Was du sagst, ist nicht glaubwürdig. Nachher gibt es einen großen Disput und sie sagen, du bist ja gar nicht, wir wissen ja, woher du kommst und so weiter, was wir schon letzten Sonntag angeschaut haben. Mit anderen Worten, sie sagen, wir glauben nicht, dass du der Messias bist. Du hast nicht das Recht, dich auf die prophetischen Worte zu beziehen. Sie können nicht für dich gelten. Wir glauben das nicht. Aber natürlich hat Jesus das Recht. Es gibt niemand sonst, auf den diese prophetischen Worte zutreffen würden. Jesus offenbart sich am Laubhüttenfest als Messias. Er ist das Licht, von dem die Propheten gesprochen haben. Er ist das Licht der Welt. Wer sein Ziel erreichen will, der soll Jesus nachfolgen, wie damals das Volk Israel in der Wüste der Wolken- und Feuersäule nachgefolgt sind, um dann tatsächlich ihr Land in Besitz nehmen konnten. Wer diesem Licht folgt, der wird das Ziel erreichen. Der wird einmal die neue Erde betreten können. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis umherirren, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wer diesem Licht folgt, der wird nicht orientierungslos umherlaufen. Er wird Schritt für Schritt vorwärts gehen. Vielleicht sieht er den übernächsten Schritt nicht, aber es genügt, wenn wir den nächsten Schritt jeweils erkennen. Wer dem Licht der Welt folgt, der wird das Licht des Lebens haben. Aber zuerst muss ich mich diesem Licht aussetzen. Und leider weichen viele Menschen diesem Licht aus, so wie die Pharisäer und Priester. Mit der Ehebrecherin wollten sie Jesus dazu bringen, dass sie ihn rechtmäßig anklagen können. In der Antwort von Jesus begegnete ihnen das Licht der Welt, die Weisheit Gottes. Sie hätten jetzt kapitulieren können und Jesus fragen, was sie mit ihrer Sünde tun sollten. Sie seien eigentlich niederträchtige und hinterhältige Heuchler. Sie hätten gar nicht die Wahrheit gesucht, sondern lediglich ihre Machtstellung behalten wollen. Sie hätten Jesus fragen können, ob es einen Weg gibt, ihre Schuld loszuwerden. Doch sie zogen es vor, sich von Jesus zu entfernen. Sie zogen sich in ihre eigene finstere Welt zurück, so wie Johannes das in seinem Evangelium in Kapitel 3 beschreibt. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Die Pharisäer hielten das Licht von Jesus nicht aus. Statt sich vor Jesus zu beugen, gingen sie von ihm weg und schmiedeten einen Plan, wie sie ihn töten könnten. Wir können uns auch anders gegenüber diesem Licht verhalten. Wer sich bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Hätten sich die Pharisäer nach der Wahrheit gerichtet, sie wären bei Jesus geblieben und Jesus hätte ihnen garantiert geholfen. Und spannend, wie Jesus in einem schlichten Satz eine ganz tiefe Wahrheit deutlich macht. Wer mir nachfolgt, wird das Licht des Lebens haben. Wer Jesus nachfolgt, der wird das Licht des Lebens haben. Das Licht wird ihn nicht nur anleuchten, das könnte man meinen, irgendwie so wie ein Leuchtturm, der dann uns quasi leuchtet und wir laufen zum Leuchtturm oder irgendwie so ein Fußballfeld, wo der Scheinwerfer uns anscheint. Nein, es geschieht jetzt ganz anders, eigentlich etwas Verblüffendes. Wir werden das Licht des Lebens haben. Wir werden das wie besitzen. Es leuchtet uns nicht nur an. Es wird in uns wohnen. Jesus wird in denen wohnen, die ihm nachfolgen. Wie Paulus den Kolossen schreibt, Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Das ist das Besondere des christlichen Glaubens, dass Gott in uns lebt, wenn wir ihm nachfolgen. Wer Jesus nachfolgt, der in dem wird Jesus leben. Er wird bildlich gesprochen von innen erleuchtet. Und einmal schreibt Paulus, früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Menschen des Lichts, das sind Menschen, die in der Gegenwart Gottes leben. Sie sind sich der Gegenwart Gottes bewusst. Sie leben im Bewusstsein, dass Gott mit ihnen unterwegs ist und sie immer und überall begleitet. Sie wollen so leben, dass Gott mit dabei sein kann. Und vielleicht kann das für einige fast etwas Bedrohliches an sich haben, dass Gott immer dabei ist und immer alles sieht. Vielleicht kennen die noch früher, hat man den Kindern noch gedroht mit dem Samichlaus. Der Samichlaus sieht denn alles. Und es war so eine Drohfigur, die man aufgebaut hat. Und vielleicht verbinden wir solche Dinge aus unserer Erziehung und empfinden das als Bedrohung, dass Gott ständig, ja, bei allem, was ich tue, bei allem, was ich denke, auch präsent und mit dabei ist. Ich fühle mein Leben so als eingeschränkt, meine Freiheit beschnitten. Ich will auch mal für mich ganz allein sein. Für mich ist dieser Gedanke, dass Gott alles sieht, etwas Befreiendes und vor allem etwas Bewahrendes. Es ist mir wichtig, so zu leben, dass es Gott gefällt. Denn für mich ist Gott kein Spielverderber, der mir jede Freude nehmen will. Ich weiß, was Gott nicht gefällt, das würde mir auch nicht gut tun und ich würde andere Menschen schädigen und verletzen. Deshalb will ich so leben, dass es Gott gefällt. Ich muss nicht so leben. Ich muss nicht. Ich will. Ich will so leben, dass es Gott gefällt. Und Gott hat mich dadurch vor vielen Fehltritten bewahrt in meinem Leben, die mein Leben zerstört hätten. Ohne sein Licht würde ich heute nicht hier stehen können. Der Gedanke, dass Gott mit mir unterwegs ist, bewahrt mich vor vielen Fehlverhalten. Mir ist immer bewusst, wenn ich meine Vorhaben Gott nicht einsichtig erklären könnte, dann ist es nicht gut, wenn ich es tue. Es ist für mich nicht eine Bedrohung, dass Gott mir zusieht, sondern es ist für mich eine Bewahrung. Weil es wie ein Maßstab ist, wie ein Wert in meinem Leben, an dem ich mich orientiere. So hat er mich vor vielen falschen Entscheidungen und Handlungen bewahrt. Dadurch ist mir viel Elend, Demütigung, Leid und Trauer erspart geblieben. Im Licht zu leben bedeutet für mich, vor Irrwegen bewahrt zu werden, ans Ziel zu kommen. Johannes schreibt in seinem Brief, wenn wir im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns vor aller Sünde. Und das ist im Grundtext, das reinigt uns, ist ein Präsens und man könnte es eigentlich auch so übersetzen, ist reinigend uns vor aller Sünde ist. Das Blut Jesu ist reinigend in uns wirksam. Also wenn wir im Licht leben, dann leben wir aus der Vergebung, aus diesem reinigenden Blut. Und etwas später sagt er nochmals, wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und bleibt im Licht und nichts kann ihn zu Fall bringen. Nichts kann ihn zu Fall bringen. Ist das nicht etwas Wunderbares? Nichts kann ihn zu Fall bringen. Wir können so viel Fehltritte machen in unserem Leben. Und natürlich kann das passieren. Ich sage nicht, dass ich keine Fehltritte gemacht habe. Aber wenn wir im Licht sind, bewahrt uns Gott. Es ist wie Kinder, die etwas tun. Die wissen doch ganz genau, ob das den Eltern gefällt oder nicht. Und wenn es den Eltern nicht gefällt, verstecken sie es. Und wenn es den Eltern gefällt, zeigen sie es. Das ist ganz einfach. Und so ist es mit unserem Glauben. Wir wissen doch, im Grunde genommen wissen wir doch, was Gott gefällt und nicht. Wir wissen, Gott gefällt es nicht, wenn ich stehle. Gott gefällt es nicht, wenn ich lüge. Gott gefällt es nicht, wenn ich die Ehe breche. Gott gefällt es nicht, wenn ich üble Nachrede pflege und so weiter. Wir wissen das doch. Und das ist doch toll, dass wir das wissen und dass uns dann, wenn wir das tun wollen, in den Sinn kommt, dass Gott das nicht gefällt und wir dann das lassen. Nun, Licht fasziniert uns Menschen seit eh und je. Besonders wenn es dunkel ist, sehen wir uns nach Licht, sind die Tage trübe, so tendieren unsere Lebenskräfte zu verschwinden, depressive Neigungen machen sich breit, depressive Stimmungen. Und sobald die Sonne scheint, wie heute, da kann man sogar die Sommerzeit spielend überbrücken, blühen wir auf, freuen uns über die hellen, warmen und freundlichen Tage. Licht hat auch im religiösen Leben eine starke symbolische Kraft. Das zeigen die vielen Kerzen und Lichter, die bei verschiedenen Gelegenheiten angezündet werden, auf Gräbern, Altären, in Tempeln und Kirchen. Und nach großen Katastrophen wird oft für jeden Verstorbenen eine Kerze als Symbol für das Leben angezündet. Das scheint ein tröstliches Ritual zu sein, denn dieses Licht vermittelt die Hoffnung, dass das Leben mit dem Tod nicht ausgelöscht wird. Im wahrsten Sinn des Wortes ist das für viele Menschen ein kleiner Hoffnungsschimmer, diese Flamme. Selbst bei den Olympischen Spielen wird das Licht, die Fackel in Olympia angezündet und zum Teil über die ganze Welt in das Olympiastadion getragen, eigentlich auch ein Kult aus Vergangenheit. Und dann auch bei verschiedenen religiösen Festen, wie das jüdische Chanukka-Fest, die germanische Sonnenwendfeste, die hinduistische Diwali-Feste und auch unser Weihnachtsfest. Überall geht es um Lichter. Wir verbinden das Licht mit Guten und Reinen. Finsternis verbinden wir mit Bösen und Unreinen. Und die vielen verschiedenen Lichter sollen das Dunkel vertreiben und den Menschen Hoffnung vermitteln. Doch unter diesen vielen Lichtern gibt es nur ein einziges Licht. Nur ein Licht, das uns Menschen echte Hoffnung vermittelt. Es gibt nur ein Licht, das uns an den richtigen Ort führen kann. Und dieses Licht hat einen einzigen Namen, Jesus Christus. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Dieses Licht macht uns zu Menschen des Lichts. Und so kommen wir unbeschadet durchs Leben und vor allem ans Ziel. Und später sagt Jesus nochmals: Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, das Licht hat und nicht in der Finsternis bleibt. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du das Licht der Welt bist, dass du überhaupt in diese Welt gekommen bist. Und dass du das so deutlich sagst bis heute. Die Propheten haben es angekündigt und es wurde auch offenbart, dass du das Licht der Welt bist. Und du bist gekommen, dass wir dir nachfolgen können. Dass wir uns an dir orientieren können. Und du scheinst uns nicht nur an mit deinem Licht, sondern du leuchtest in uns drin. Und ich danke dir ganz persönlich für alle Bewahrung, die du mir geschenkt hast. Ich weiß nicht, wo ich gelandet wäre ohne dieses Licht. Jedenfalls nicht hier oben mit dem Vorrecht, dein Wort zu verkündigen. Ich preise deinen wunderbaren Namen. Und wir wollen in deinem Licht leben und unterwegs sein. Menschen des Lichts. Wir beten dich an, das hast du getan, durch das du uns unsere Schuld vergeben hast, indem du die Schuld, meine Schuld, unsere Schuld auf dich genommen hast am Kreuz auf Golgatha. Wir danken dir. Du bist das Licht der Welt. Und wer dir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis umherirren, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Amen.